Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute wollen wir uns über ein Thema unterhalten, was ich schon mal vor einiger Zeit besprochen habe, nämlich Frauen in Führungspositionen. Wie geht das oder wie geht das besser? Und dazu bin ich heute gleich mit zwei Gesprächspartnerinnen verabredet. Einmal mit Josephine Gerwes, CEO von Digitas. Hallo Josephine.
Hi Heiko.
Und auch aus Hamburg mit Dörte Spengler-Ahrens, Chairwoman von bei Jungformat. Hallo Dörte.
Hi Heiko.
Ihr zwei, vielleicht willst du anfangen, Josephine. Sag doch mal, wir haben immer noch relativ wenig Frauen in Führungspositionen. Wir haben irgendwie so im Juniorenbereich sowas wie eine 50-50-Teilung von Männern und Frauen. Wo genau ist die gläserne Decke? Kann man die sehen? Kann man die ausmachen?
Ja, ich glaube schon, dass man die gläserne Decke sogar ganz aktiv spüren kann. Ne? Also die ist so gläsern habe ich die nie wahrgenommen. Ich habe die immer sehr bunt und laut und klar wahrgenommen. Ich glaube, die zieht sich relativ stark auf der Ebene von Director. Ne? Also ich kenne immer noch sehr wenig Creative Director, Female, und im kleinen Servicebereich ist es schon etwas anders, aber im Tech-Bereich und auf Kreationsebene, glaube ich, hört's da sehr oft auf. Und die GWA-Studie letztes Jahr hat ja auch nochmal transparent gezeigt, wo wir Herausforderungen haben, ne? Mit 30% von Frauen in der Führungsebene. Das ist zu wenig, und das ist schon ganz klar, ne? Wenn wir auf Director-Ebene nicht genug Frauen haben, dann ist der Schritt zur Geschäftsführung einfach auch noch ein weiter Weg, ne? Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass im Recruiting-Bereich dann oft gesagt wird, ja, aber wir haben ja niemanden gefunden. Ja, kein Wunder, weil wir die Leute nicht oder weil wir die Frauen nicht enablen und gar nicht erst in die Nähe einer Geschäftsführung lassen.
Leute, woran liegt es? Also stimmst du dem erstmal dieser Diagnose, stimmst du dem erstmal so grundsätzlich zu?
Ich stimme dir absolut zu. Ich glaube, es liegt zum einen, wie Josephine gerade gesagt hat, an dem mangelnden Aufbau einer starken zweiten Führungsebene, die dann irgendwann die erste sein kann. Und zum anderen, auch das wird niemand gerne hören, aber haben wir keinen Progress gemacht in puncto Frauenförderung oder überhaupt Wahrnehmung oder überhaupt für sich selber als mögliche Kandidaten für eine Beförderung oder für einen Führungsposten ansieht. Und das ist leider immer noch so, dass Männer Männer befördern. Da kann man sagen, ja, wie eben bereits angedeutet, es gibt einfach wenig Frauen, aus denen man auswählen kann. Aber andererseits ist es auch so, dass in jedem Bewerbungsgespräch wird immer klar, dass die Männer sich mit den Männern einfach besser verstehen. Und das kann man eigentlich nur mit knallharten Quoten regeln, aber das passt, so eine Quote passt halt auch nicht so richtig in so ein modernes Unternehmen.
Also bist du für oder gegen eine Quote?
Ich war immer dagegen, mittlerweile bin ich dafür, und zwar einfach, um die Motivation, gerade Frauen in der zweiten Führungsebene zu fördern, heranzubilden, aufzubauen, zu empowern, deutlich steigt. Weil im Moment gibt es nur Lippenbekenntnisse auf Führungsquartalstreffen, aber es gibt keine Action.
Und wird es die Action bei Jung von Matt geben? Das fällt mir ja so ein bisschen schwer, mir Jung von Matt als Außenstehender vorzustellen mit einer Quote.
Das habe ich jetzt einfach mal so für den ALC-Raum gestellt. Ich kann natürlich in unserer Firma, das ist ja eine partnergeführte Institution. Wir haben uns selbst eine Quote auferlegt, die wir einhalten wollen, aber ich rede jetzt mal von Quoten im Allgemeinen. Und bei uns ist es halt so, dass wir uns das vorgenommen haben und es einhalten wollen. Immerhin sind ja wichtige Signale gesetzt worden, zum Beispiel mit mir, eine Chairwoman in eine prominente Position zu rücken, schafft ja auch so ein bisschen, wie sage ich mal, das ändert auch so ein bisschen die Wahrnehmung von Jungformat als Männerverein da draußen. Denke ich mal.
Josephine, sag doch mal was zum Thema Quote dafür oder dagegen.
Ja, ich finde das Thema extrem schwierig, weil ich habe immer die Sorge, dass bei einer Quote man sehr schnell dann bei der Diskussion rund um die Daseinsberechtigung landet. Ne? Also ja, du hast den Job ja nur bekommen, weil, ne? Und eigentlich wären drei andere da gewesen, aber die Quote. Ne? Und das ist der Negativaspekt aus meiner Sicht, was die Quote betrifft. Und die zweite Herausforderung ist, eine Quote gibt noch lange keinen Weg vor, ne, sondern sie definiert nur das Ziel. Ich habe aber das Gefühl, dass viele Organisationen und vor allem auch Agenturen immer noch eine Frage haben rund um das Wie, ne? Wie sollen wir denn da hinkommen? Und wenn die Personen nicht da sind zum Hiren, dann, ich habe es selbst miterlebt, ne, dann möchte man eine Position, eine neue Führungsposition besetzen, guckt auf den Markt und alle zucken mit den Achseln und sagen, ja, wissen wir jetzt auch nicht, wo wir sie herbekommen sollen. Und nach einem halben Jahr kippt die Quote. Also das ist
aber
immer schade. Ich glaube, eine Quote funktioniert.
Aber Männer sind
ja
auch nur eingestellt worden, weil sie Männer sind und Michael hießen oder Thomas oder was auch immer.
Ja, also ich will nur sagen, ich bin jetzt kein Fan einer Quote. Ich glaube, ich befürworte sie, aber nur in Kombination mit Lösungen, wie man sie auch erfüllen kann. Eine Quote alleine hilft nicht.
Genau, eine Quote kann eigentlich nur ein Anreiz sein oder eine Motivation, das mal wirklich ernsthaft anzugehen mit dem Aufbau der nachfolgenden Führungsgeneration weiblich.
Ich würde noch mal gerne ein bisschen über die Gründe sprechen. Wir haben schon einen, glaube ich, ganz wichtigen genannt, dass Männer mit Männern besser klarkommen und die deswegen anstellen. Das verkürze ich jetzt mal so. Gibt es denn auch Gründe, die bei den Frauen liegen?
Ja, ich habe ja, ich versuche mich ja im ADC, aber auch hier sehr um die Frauen zu kümmern und zu bemühen. Und es gibt ein Phänomen, das habe ich selber unterschätzt, weil es nicht bei mir wesensfremd. Und zwar, ich habe auch den Fachbegriff gelernt, das ist Imposter-Syndrom. Das heißt, Frauen haben diese innere Unsicherheit tatsächlich mehr als Männer, dass sie denken, sie sind nicht gut genug. Also klassischer Fall beim ADC muss man sich bewerben, um eine Mitgliedschaft aufgenommen zu werden. Und da sind die Männer die sagen, wie seid ihr bisher ohne mich ausgekommen? Und vollkommen angstfrei und selbstbewusst in solche Vorstellungstermine gehen. Und die Frauen müssen dreimal angerufen werden, fast schon überredet werden, dass sie ihre wunderbare Arbeit den anderen Kollegen vorstellen. Es ist also wirklich ein kulturell, nennt man das kulturell, also es gibt eine wirkliche, eine Unterscheid. Es ist ganz wenige Frauen, die das nicht haben, die so wie Männer auf die Sache losgehen und sagen, ich bin super, was soll schon passieren? Die Frauen denken meistens, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug, ich muss noch 10 Jahre was anderes machen, bevor ich mich traue und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas auf der einen Seite, was die Frauen daran hindert, selber mal zu fordern, sich zu bewegen, sich befördern zu lassen. Ich habe einmal, das habe ich schon mal erzählt, eine wahnsinnig tolle Mitarbeiterin zwangsbefördern müssen, weil sie einfach sich das nicht zugetraut hat. Sagt, pass auf, wir befördern dich jetzt, ob du willst oder nicht, zur Kreativdirektorin. Und wenn es dir in 3 Monaten nicht gefällt und du wirklich denkst, das schaffe ich nicht, kannst du wieder zurück auf deine alte Position gehen. Die ist heute Executive Creative Director bei Scholz & Friends.
Okay.
Aber das ist so ein Beispiel. Vielleicht muss man da als Chef auch ein bisschen nachhelfen.
Josephine, was sind denn deine Erfahrungen? Hast du mal von dir den Eindruck gehabt, dass du dir eine Position nicht zutraust und dass man dich ein wenig, ich sage jetzt mal, schubsen musste?
Also nicht zutrauen würde ich jetzt gar nicht sagen, aber ich bin mit Ehrfurcht an jede Position gegangen. Das schon. Dafür bin ich reflektiert genug. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich leide jetzt nicht stark unter Imposter, aber natürlich denkt man sich, das hat vorher eine Person gemacht, die gegebenenfalls 15 Jahre, 20 Jahre älter war. Oder man denkt sich, die Rolle wurde für mich komplett neu geschaffen. Das ist mir in den letzten 3 Positionen nämlich auch passiert. Man denkt sich, wie kann ich da gegen die Erwartungen kämpfen? Na klar, aber ich glaube, die Herausforderung bei mir ist eher, ich habe viel höhere Erwartungen an mich selbst als mein Umfeld. Deswegen der Endgegner, der bin ich selbst.
Ist dir das bei Kolleginnen passiert?
Ja, schon. Ja. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe in den Organisationen, in denen ich arbeite, oder auch für die früheren KollegInnen mache ich das immer noch sehr gerne. Ich stehe total dafür ein, junge weibliche Talente zu fördern und ihnen auch zuzusprechen, dass sie das können. Und ich trainiere auch mit Menschen oder gerade mit Frauen, bevor wir ein Gehaltsgespräch haben. Ne? Und ich gebe auch Feedback nach Gehaltsgesprächen und sage, das machen wir nochmal, du hättest 10% mehr bekommen können, und die stehen dir zu, und ich verstehe nicht, wie du nicht einmal nachfragen konntest. Ne? Und deswegen, ja, das umgibt, glaube ich, viele Frauen.
Wissen das denn deine Partner oder Chefs, dass du quasi bei der eigenen Gehaltsverhandlung Coaching gibst für mehr Gehaltsforderungen?
Du, also wir haben einfach keine, oder ich habe oft in Organisationen gearbeitet, in denen es keine transparenten Gehaltsbänder gab, ne, und bei denen es keine aktiven Maßnahmen gegen Gender Pay Gap gab. Und deswegen habe ich es unter anderem auch für meine Verantwortung gesehen, dafür zu sorgen, dass in meinen Bereichen und in meinen Aufgabenfeldern eine faire Situation herrscht. Und wenn ich fand, dass eine Frau unterbezahlt wird und sich nicht genug dafür einsetzt, dass bei der Beförderung auch das entsprechende Geld fließt, dann habe ich ihr genau dieses Feedback gegeben, weil beim nächsten Mal wird sie halt nicht vor mir, sondern vor jemand anders sitzen, und der wird es ausnutzen. Und deswegen war mir das ehrlich gesagt relativ egal.
Was?
Dörte, das wollte ich dich jetzt auch nochmal fragen. Wie gehst du denn damit um, wenn eine Kollegin, wenn ihr übers Gehalt spricht und sie nennt in diesem Falle einen Wunschbetrag, der deutlich unter dem ist, was sie fordern kann, was sie wert ist?
Ich bemühe mich seit vielen Jahren in allen Gehaltsgesprächen, überhaupt grundsätzlich in Feedbackgesprächen mit Mitarbeitenden, fair zu sein. Und wir hatten ja bei uns, es gibt es so einen Spruch von Holger Jung noch, der gesagt, ein Gehaltsgefüge innerhalb einer Firma muss so fair sein, dass wenn irgendwann mal der Laden abbrennt und die öffentlich werden, die Gehälter, muss das für alle nachvollziehbar sein. Also ganz banal, die Person hat einfach einen tollen Erfolg gehabt oder ist wahnsinnig gut, hat sich entwickelt, dann muss die mehr verdienen als der oder diejenige, die einen super soliden Job macht und da brennt nichts an. Also dass man quasi wirklich, wenn ich würde auch alles offenlegen können und sagen können, das ist schon mal das, was das spricht dafür, dieser Betrag, dass du deinen Job gut machst. Und dann gibt es diejenigen, die einen super Job machen. Das hat auch nichts mit Alter zu tun oder jetzt warte noch mal 10 Jahre, bis du da mal ein bisschen einen Sprung machen kannst. Und es geht wirklich um, was kommt bei dir raus, wie ist deine Leistung. Und das ist auch für mich immer geschlechterneutral gewesen. Und wenn Frauen aufgrund von, am besten ist es, wenn du, oder schlecht ist es, wenn du in einer Firma anfängst, so von unten, ja, dann sind die Gehaltssprünge meistens nicht so hoch, als wenn du von außen kommst. Das ist halt auch eine Ungerechtigkeit. Wir haben immer versucht, das einigermaßen fair zu handhaben. Und wenn es eine Frau ist, und diese hast du recht, die sind meistens im Ansatz zurückhaltender, fordern nicht so viel und sind oft, auch wenn sie länger da sind, nicht annähernd so hoch. Und das haben wir, mein Gott, ich kann gar nicht anders, bin so eine Gleichberechtigungsaktivistin, schrecklich. Nein, aber ich habe dann halt versucht, das fair zu machen. Ja.
Ich wollte noch mal auf das Thema Kinder kommen. Da gibt es ja nun mal bestimmte biologische Bedingungen, die sind nun mal so, wie sie sind. Wenn ich mir aber Statistiken anschaue, die mal gucken, wie lange waren denn Mütter und Väter jeweils in der Elternzeit, dann ist es sehr eindeutig und die Mütter haben eine immer die Elternzeit deutlich länger genommen, als das die Männer getan haben. Ist das aus eurer Sicht ein wichtiger Grund, warum es Frauen dann auch so schwer fällt, wieder die nächste Karrierestufe zu erklimmen?
Ja, das eine ist, glaube ich, die Elternzeit. Ja, das wieder reinkommen. Das andere ist aber, ich glaube, die Herausforderung ist viel größer. Ne? Das Problem ist auch, Wenn man dann zurückkommt, ne, ist man die Person, also ist die Frau die Person, die gefragt wird, und wie machst du es jetzt zu Hause und wie läuft es jetzt zu Hause? Und was passiert, wenn das Kind krank wird? Bist du dann diejenige, die nach Hause fährt? Ne, und dann sitzt man noch um 17 Uhr am Rechner und die Leute sagen, ach, ist heute die Kita länger auf oder wie machst du das eigentlich alles? Ne? Das habe ich noch nie gehört, dass das ein männlicher Kollege gefragt wurde. Aber ja, das Thema Elternzeit ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Ich führe eine Digitalagentur, in dem Bereich ist Innovation sehr wichtig, Technologie entwickelt sich rasant weiter. Und 2 Jahre raus zu sein, ist auf manchen Positionen definitiv herausfordernd. Und dann wieder auf dem gleichen Niveau, in der gleichen Geschwindigkeit zurückzukommen und dann einfach wieder so anzusetzen bei der Karriere, das gelingt nicht vielen.
Aber wenn du sagst, nach 2 Jahren wieder zurückzukommen, das ist ja, und das ist herausfordernd, das ist ja mal eine ganz schön, finde ich, harte Aussage, weil eigentlich sollte doch sowas möglich sein.
Ich glaube, dass das auch, also natürlich rechtlich ist das möglich und natürlich wird es bestimmt auch in den meisten Fällen der Fall sein, dass dann da eine Stelle ist, die besetzt werden kann, sonst würde man ja auch gegen das deutsche Recht verstoßen. Es geht ja aber darum, wie wird die Person dann eingesetzt, ne? Und wenn die Person dann oder die Frau dann in Teilzeit zurückkommt und relativ klar macht, dass sie die Person ist, die zu Hause die Zügel oder alles zusammenhält, dann glaube ich schon, dass in einigen Fällen die Frau die Herausforderung hat, für die nächste Beförderung dann auch wieder berücksichtigt zu werden, weil einfach es noch nicht so viele Modelle gibt, in denen das dann operationalisiert werden kann. Ne? Wir bräuchten Modelle, in denen dann eine schnelle Eingliederung möglich ist, in denen dann vielleicht eine jüngere oder juniorige Person gegengestellt wird, die dann covert, wenn die Frau um 15 Uhr nach Hause geht, kann die juniorigere Person übernehmen. Da gibt es einige Modelle, die sind noch nicht stark etabliert, aber es gibt Möglichkeiten, den Einstieg und dann auch den weiteren Erfolg möglich zu machen, aber flächendeckend verbreitet ist das nicht.
Leute, magst du dazu auch noch was sagen?
Ich habe dazu tatsächlich einiges zu sagen als Mutter, Betroffene. Wenn es zu lang ist, kannst du es ja kürzen. Also grundsätzlich ist es so, ich wurde oft gefragt und immer noch, welcher Zeitpunkt das Richtige wäre, um ein Kind zu bekommen. Da bin ich immer fassungslos, weil ich sage so, die Frage muss doch sein, privat und nicht beruflich, ja, von Zeitpunkten. Gut, sagt, ja, wenn ich euch dann doch einen Rat geben soll, dann seht zu, dass ihr euch in irgendeiner Weise in einer Firma einen Namen macht oder eine Position habt, wo der Arbeitgeber es bedauern würde, wenn man nicht mehr kommt. Und heutzutage, das spielt ja auch allen hier in die Hände, das war bei mir damals anders, dass es so wenige tolle Fachkräfte gibt, dass dann natürlich auch alles versucht wird, die Leute zu halten und wiederzuholen. Als ich damals meinen Sohn gekriegt habe, war ich die Erste in unserer ganzen Agentur, die einen Heimarbeitsplatz eingerichtet bekommen hat, sogar mit einem Computer, mit Internetanschluss und so. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und habe auch meinen obersten Chefs, Herrn von Matt, gesagt, wenn ihr mich beim Meeting dabei haben wollt, bis maximal 16 Uhr, weil dann geht der Babysitter nach Hause. Das war natürlich wie ein, wie sagt man, ein Umsturz. Das war also unfassbar. Es wurde sehr viel diskutiert, aber auch eingehalten. Jetzt ist es heute viel
Bist du
besser.
nicht sofort gefeuert worden? Anscheinend nicht.
Nee, das war das Glück. Ich habe ja auch, der Zeitpunkt war so, dass ich schon relativ, wie sagt man, ganz gut in meinem Job war und dass sie mich ungern nicht mehr hätten haben wollen. Das Zweite ist, heutzutage, ich habe das seit vielen Jahren schon in meinen Firmen gemacht, aber jetzt ist es ja absolut überall angekommen und machen alle so, dass wenn du gehst, genau wie du das gerade gesagt hast, dann und kommst wieder, bist du ja früher, wenn du gerade noch halbtags wieder kommst, vom CSD plötzlich zu einer Abrechnungskraft, weil du nur noch halbe Tage da bist, darfst du die Rechnungen sortieren. Das machen wir natürlich nicht mehr. Sondern die CSD, Client-Service-Direktorin, die wahnsinnig gut ist an Kunden, die, wenn die wiederkommt, kriegt sie den Job weiterhin. Und der Kunde, irgendwann, wenn da mal ein Nachmittagsmeeting ist, dann hat sie einen Babysitter oder telefoniert vom Sandkasten aus. Das ist wirklich ganz anders geworden. Trotzdem, und das ist nochmal ein anderes Thema vielleicht, die Frauen haben immer noch Sorge, auch wieder hier im Imposter, es genügt nicht, es reicht nicht und überfordern sich, und das ist dann wiederum ein Problem. Also so ganz optimal hat sich das noch nicht entwickelt, auch wenn die Bedingungen deutlich besser sind heute als zu der Zeit, als ich meinen Kleinen gekriegt habe, wo ich mir auch morgens immer anhören musste, ich bin eine Rabenmutter, das ist kein Witz.
Ich wollte noch mal zum Abschluss eine Frage stellen. Ich habe ja immer Agenturen und ich bin ja auch schon so ein bisschen dabei, früher sicherlich stärker als heute, so ein bisschen als, oder vielleicht auch ein bisschen mehr als machohaft immer empfunden. Habt ihr das auch gesehen und welche Folgen hatte das oder hat das für so ein Agenturklima beziehungsweise wie man miteinander arbeitet?
Ich soll? Okay. Ich habe einmal ein Vorstellungsgespräch gehabt, das darf ich jetzt auch laut sagen, weil die Firma gibt es nicht mehr, bei Springer und Jacobi. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Das waren alles Männer in so maritimen Sakkos mit Goldknöpfen, die dann so zusammenstanden. Und ich habe nenne es immer ha 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 ho 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 hi hi hi, die sich also gegenseitig so Buddy Buddy und Fußball. Und ich stand so daneben, habe mich dann irgendwann geräuspert, weil ich war ja eigentlich zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und dann, ja, ich koche am Wochenende Schnitzel. Dörte, kannst du Schnitzel? Ich kann Schnitzel. Ich so, um Gottes Willen. Da wusste ich, das wird es nicht tiefer gehen. Das hat mich mir auch gefragt. Das war schon ganz hart. Also dann bin ich ja beim Format, das ist anders, weil die Leute, mit denen man redet, sind nicht erst Geschlecht und dann nett, sondern es ist grundsätzlich, hat man gleiche Themen und das ist ein normales Miteinander. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn du Männer in einer größeren Gruppe, also ich war meistens die einzige oder eine von zwei weiblichen Teilnehmerinnen im Partnerrat, also Partnerin, und es ist schon so, wenn Männer dann, also sag mal, du hast 18 Männer und eine Frau oder zwei, wirkt sich das natürlich auch auf die Gesprächskultur aus und auch um die Themen. Und man hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, man ist die Schweiz, hat das meine Kollegin von mir auf den Punkt gebracht. Die ist auch nett, man hat die halt auch so dabei, aber das ist dann, du hast halt, es ist ganz seltsam, hört sich das an, weil es sind ja Sachthemen, die man bespricht, trotzdem ist das so. Das ist auch nicht böse, das macht niemand gern, also mit Absicht, aber es ist einfach Fakt.
Aber welchen Einfluss hat das, also ich glaube ja auch, dass das weniger geworden ist, aber welchen Einfluss hat das auf das Miteinander im Arbeiten? Dörte, und dann vielleicht nochmal Josephine dazu.
Ja. Also, was tatsächlich für immer noch für mich nach so vielen Jahren eine Herausforderung ist, ist das, was ich jetzt in so einem Workshop gelernt habe, das sind die patriarchalischen Machtmechanismen. Dazu gehört, also es sind ganz verschiedene, ich habe da gestaunt, ich habe gedacht, ja stimmt, das ist genauso. Also beispielsweise in einer Runde hat jeder ein Statement abzugeben oder einen kurzen Beitrag. Kommt die Frau an die Reihe, ist es meistens ein guter Moment, um sich einen neuen Kaffee zu holen oder mal einen Schluck zu trinken oder mal aufs Handy zu gucken und eine SMS zu beantworten. Und das ist halt was, was man nicht sich erschüttern lassen darf. Dann reden Männer grundsätzlich lauter. Das ist auch manchmal schwierig in so kontroversen Diskussionen. Es ist schon tatsächlich, ich habe mir manchmal gewünscht, ich hätte so eine Art, wie so Phantomas, so ein Männerkopf, den ich für Meetings aufsetzen könnte. Noch ein kleines Beispiel dazu. Wir hatten so eine Diskussion mal, wo es darum ging, ja, ist denn das heute noch zeitgemäß, wie wir so Terminologie, die wir haben, wie wir reden, oder wie fühlt man sich überhaupt als Frau in dieser Runde? Alle so, ganz viele Meinungen ab Männer, ne? Sehr laut, da hat jemand immer den Arm gehoben, sagt, sag mal, nur mal so, hier ist ja eine Frau in der Runde, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie man sich fühlt als Frau in der Männerrunde, dann fragt mich doch einfach. Ich habe diesen Satz nicht mal zu Ende gesprochen, da hatten die schon wieder Meinung. Und das ist halt, das ist auch gar nicht Anti-Männer oder so, es ist einfach nur eine Beobachtung. Ich ahne mal, in der anderen Konstellation wäre es genau andersrum, wäre der Mann die Schweiz. Ich weiß auch noch nicht, wie man das löst. Tatsächlich ist das, verändert sich das, wenn mehr Frauen dabei sind, ganz einfach, auch in Jurys, weltweit, wie ich das für den Jurys. Und da ist der Frauenanteil fast die Hälfte. Ganz andere Jury-Situation, ganz anderes Diskutieren, inhaltlich ähnlich, aber in der Form doch unterschiedlich.
Dankeschön.
Ja, das stimmt. Also das.
Josephine nochmal?
Ja, ich finde auch, dass sich das der Gesprächsverlauf und das Gesprächsgefüge direkt verändert, je mehr Frauen dazu kommen, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ich war auch in einige Jahre über immer die einzige Frau mit am Tisch, wenn Management-Meeting war, und ich glaube, Also, du hast nach Machokultur gefragt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich je in einer Agentur gearbeitet habe, die eine starke Machokultur hatte. Aber ich bin bei Dörte. Es wurde auch nicht darauf geachtet, dass es jetzt super integrativ wird für mich. Ne? Also ich habe halt dann mich am Wochenende sehr intensiv mit Fußball auseinandergesetzt, um zu verstehen, wo welche Mannschaft wo gerade steht, um dann mitreden zu können am Montag. Ich habe mir sehr viele Golfgeschichten angehört und was die Frau und Freundin so gemacht hat am Wochenende. Also, aber das habe ich ehrlich gesagt einfach weggegrinst. Ich glaube auch, es geht gar nicht. Also deswegen, nee, Machokultur nicht. Und ich bin auch ein großer Fan von vielen Männern in unserer Branche. Ich bin vielen Männern oder einigen Männern in unserer Branche dankbar. Die haben mich zu dem gemacht, wo ich heute bin. Die haben mich gementort, als ich noch nicht wusste, was Mentoring ist. Die haben was in mir gesehen und haben sich sehr viel Zeit genommen, um mir zu zeigen, wie diese Welt funktioniert und haben mich aufgenommen, haben mich auch quirky sein lassen, mich mal kreischen lassen, mich mal schreien lassen, mich mal heulen lassen und haben mich dann aber aufgefangen und mir erklärt, wie ihre Welt funktioniert und wie man sich in diesem Rahmen verhält, um dann auch erfolgreich zu werden. Und das ist das, was ich den meisten oder den Frauen immer rate. Geht nicht darum, sich zu verstellen oder ja, eine andere Person zu werden, aber erfolgreich wird man in solchen Konstellationen sehr gut, das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, wenn man, ne, read the room, wenn man die Codes versteht, wenn man Verhaltensmuster versteht, wenn man Dinge einschätzen kann und vielleicht auch sich ein bisschen lernt, sich in dem Moment, in der Rolle anzupassen. Gar nicht als im Sinne von, ne, ich verändere mich, sondern einfach eine Rolle zu übernehmen. Und in einem Managementumfeld ist die Rolle einfach oft relativ männlich geprägt. Und von daher, ja, aber das bedeutet nicht, dass wir Frauen jetzt alle zum Mann werden müssen.
Das wäre auch schade. Das wäre wirklich schade. Leute, möchtest du dazu noch was sagen? Ansonsten schließe ich einfach mal.
Schade, weil wir könnten natürlich noch eine Stunde mindestens weitersprechen.
Nee, Stunde nicht mehr, aber 2 Minuten hast du noch.
Ich würde mir wünschen, es ist auch so ein egoistischer Wunsch, dass man irgendwie mehr beigebracht bekommt, außer wie, genau wie Josine gerade sagte, dass sich das selbst beigebracht. Also jetzt überlegt, welche Codes gibt es hier, wie muss ich mir auch zulegen, damit ich hier nicht komplett nicht ankomme. Dass man einfach so eine Art Trainer hätte in der idealen Welt, die einem beibringt, wie man zu reagieren hat, wenn man mit unfassbaren Aussagen konfrontiert wird, wie ich einmal bei einem Kundenmeeting nach erfolgreicher Präsentation kam mir der Spruch, da kann man mal sehen, dass manche Frauen zu mehr taugen als nur zum Kaffee kochen. Was hätte ich damals sagen können? Mir fiel nichts ein. Später haben wir gesagt, das ist ein wunderbares Kompliment eines Mannes ihrer Generation. Das fällt mir natürlich nicht ein. Aber nur so als Beispiel für Last.
Manchmal ist ja körperliche Gewalt schon sinnvoll, oder?
Ja. Nee, was wäre halt toll, wenn man einen Trainer hätte oder jemanden, der einem so ein bisschen so Streitmechanismen oder einfach nur einen Rat gibt und sagt, pass auf, komm nicht so im Anzug und red nicht immer lauter. Was weiß ich, was man da so vielleicht nicht so richtig gut macht, dann wäre das leichter.
Und deswegen ist es so wichtig, dass die wenigen weiblichen Vorbilder, die wir in unserer Branche haben, dass die ihre Rolle auch annehmen, weitere Frauen nach oben zu hieven, ne? Nicht nach unten treten, sondern upliften. Ich glaube auch nicht, dass alle Frauen auf dieser Welt miteinander befreundet sein müssen, ne? Darum geht's nicht, sondern sich ein paar Personen rauspicken, ein paar junge Talente fördern und die enablen, die nächste Stufe zu machen, denen beizubringen, wie man es selbst geschafft hat, ihre eigene Rolle in dieser Konstellation zu finden. Damit tun wir uns, glaube ich, allen Gefallen, weil so schaffen wir die nächste Generation.
Toll. Noch ein Schlusswort von Madeleine Albright, die hat gesagt, there's a certain place in hell who is reserved for women who suppress other women. Und ich habe das auch erlebt, dass eine Frau mich einfach 7 Jahre versucht hat, um meine Beförderung, wie sagt man, davon abzuhalten. Ich glaube, das ist die Aufgabe für uns, andere Frauen zu fördern, ihnen zu helfen, die schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben, nicht mehr zu machen.
Welch schöne Schlusswörter. Ich bedanke mich für eure Zeit und für eure Gedanken.
Ich danke dir.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Jo.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.